der Vorgesetzte sagt, für Sie ist das schon ausreichend. Ich hätte sagen können, gut, ich liebe Hamburg, dann muss ich akzeptieren. Nein, ich akzeptiere nicht. Ich gehe irgendwo hin. Ich bin auf dem Weg nach Bad Neustadt. Meine Tränen laufen. Ich vermisse meine Heimat. Ich verlasse zum zweiten Mal eine Heimat. Es war sehr schmerzhaft, aber ich habe das geschafft, was ich mir vorgenommen habe.
Willkommen im Whisky Club. Mein Name ist Philipp Reim. Bei dem Glas Whisky unterhalte ich mich mit erfolgreichen Menschen. Sie erzählen, was sie antreibt, woran sie scheiterten und was sie letztlich so erfolgreich macht. Lass dich inspirieren von Menschen, die Whisky aus dem kleinen Glas trinken, das Leben aus dem großen. Mein heutiger Gast im Whisky Club ist Umes Arunagirinathan. Umes hat eine unglaubliche Geschichte hinter sich. Mit 12 Jahren verhalf ihm seine Mutter zur Flucht aus Sri Lanka aus dem Bürgerkrieg. Mit gerade mal einer Handvoll Geld reiste er knapp ein Jahr lang alleine über Singapur und Afrika, bis er schließlich in Hamburg ankam. Ohne Sprachkenntnisse. Heute ist Umes promovierter Herzchirurg in Bremen und mehrfacher Bestsellerautor. Im Interview spreche ich mit ihm darüber, wie er trotz aller Umstände glücklich sein kann und was ihm hilft, selbstbewusst zu sein. Ich wünsche dir viel Freude im Whisky Club mit Umes Arunagirinathan. Umes, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, bei mir ins Interview zu kommen. Ich habe im Vorfeld natürlich auch dein Buch gelesen, Grundfarbe Deutsch. Und ich muss sagen, ich fand das wirklich toll. Also von der Schreibart her, vom Sprachwitz her und natürlich auch von deiner ganzen Lebensgeschichte her fand ich das sehr, sehr spannend. Als ich das Buch dann gelesen habe, habe ich es zugemacht, habe mir nochmal den Einband so angeschaut und habe nochmal den Titel gelesen, Grundfarbe Deutsch. Ja. Und was mir dann in den Sinn gekommen ist und welche Frage sich mir dann gestellt hätte, wie wäre dieses Buch aufgenommen worden, wenn das nicht Umes Arunagirinathan aus Hamburg, geboren in Sri Lanka, geschrieben hätte, sondern ein gebürtiger Bielefelder mit blonden Haaren und blauen Augen.
Ja, also sogenannten Bio-Deutschen. Ich glaube, das hätte von Anfang an eher nicht gut wahrgenommen, aufgenommen. Wenn man allein nur die Titel Grundfarbe Deutsch, ich gehe dahin, wo die Rassisten sind, wenn man das Cover, das Bild, die Geschichte, den Inhalt nicht sieht, dann hat man ganz viel Fantasien und dieses Titel könnte auch sehr naheliegend sein für bestimmte Parteien oder eine bestimmte Partei, die das vielleicht veröffentlicht. Daran erkennt man auch interessanterweise, wer sich erlauben kann, etwas zu sagen, was nicht falsch ist, wie der Zuhörer diese selbe Inhalt mit selben Argumenten anders wahrgenommen wird, allein durch die Tatsache des Aussehens, die äußere Hülle. Und das ist schon rassistisch.
Was meinst du, woher diese unterschiedliche Wahrnehmung kommt? Was ist, wenn zwei verschiedene Personen, vielleicht, wenn man es jetzt mal sogar vielleicht ganz plakativ sagen, mit unterschiedlicher Hautfarbe denselben
das
Titel
wählen,
wird
ist
es
Vorurteil.
Unterschiedlich wahrgenommen?
Das ist der Vorurteil. Und das genau das zeigt ja auch schon, das steckt in uns. Das steckt in uns, in uns Menschen, unabhängig davon, ob wir dunkelhäutig oder hellhäutig sind, was auch immer sind. Ja, Menschen würden, wenn zum Beispiel der Vater meines Patenkindes, ja, auf dem Titel mit blonden, blauen Augen, grünen Augen, mit dem Titel, dann würde dieses Buch heißen, oh, das muss ein Rechter sein, der diesen Titel nennt und oder Patriotismus. Und bei mir würde man genau das Gegenteil, also was anderes interpretieren. Und daran erkennt man schon, dass viele Menschen schon, obwohl sie diese Menschen gar nicht kennengelernt haben, den Inhalt des Buches gar nicht gelesen haben, mit ihrer eigenen Erfahrung den Inhalt fühlen, den sie eigentlich gar nicht kennen. Und das ist Vorurteil. Und das ist nicht, und das hat keine bestimmte Rasse, Farbe. Das steckt in uns überall, in mir auch. Und das ist schön, dass wir jetzt darüber sprechen, weil ich habe das, klar, natürlich wusste man, von Anfang an, das hätten meine Patenkinder so nicht schreiben dürfen. Die sind beide blond und weiß. Und wenn ich das schreibe, macht das vielen Menschen eher neugierig, als dass sie von Anfang an sagen, oh, der Rechte, der Nazi. Ja. Es ist aber inhaltlich, wenn man sagt, sehr abgewogen. Es ist eine Liebeserklärung für das Land, eine Dankbarkeit, aber es ist zugleich auch Kritik, wovon ich selbst auch was abbekomme als deutscher Staatsbürger, aber auch die Menschen, die zu uns zu kommen und mit bestimmten Erwartungen, aber nicht bereit sind, dafür zu handeln.
Zu dem Punkt, den du jetzt gerade ansprichst, kommen wir später mal noch. Aber du bist ja 1991, mit 13 Jahren bist du ja nach Deutschland gekommen, nach einer relativ aufregenden oder aufreibenden Flucht aus Sri Lanka über Afrika nach Deutschland. Warum hattest du, beziehungsweise deine Eltern oder deine Mama, warum hattet ihr euch gerade Deutschland ausgesucht? Warum war das das Ziel deiner Flucht?
Ja, das war ganz einfach, weil meine Mutter wollte nach dem Tod meiner Schwester, wir waren ja 5 Kinder, nach dem Tod meiner Schwester wollte sie mich rausbringen. Sie wollte mich retten. Ich war damals 12 Jahre alt und ich hatte keine Möglichkeit, zur Schule zu gehen, war über ein Jahr am Straßenrand, habe Obst und Gemüse verkauft. Und sie hatte auch die Befürchtung, dass ich von Regierungssoldaten verhaftet, erschossen werden kann. Und sie wollte nicht mich allein mit 12 Jahren irgendwo hinschicken. Sie wollte, dass ich irgendwo ankomme, dass jemand da ist, der um mich kümmert. Und das war mein Onkel, der Bruder von meiner Mutter. Der lebte bereits 1979 in Hamburg. Und er war, oder sein Ort, Hamburg, war für mich mein Ziel. Dort sollte ich mein neues Zuhause finden. Und das war von meiner Mutter so gewollt.
Und was war so das Erste, was du in Deutschland wahrgenommen hast, als du hier angekommen bist?
Oh.
Weil das, ich muss sagen, das ist für mich sehr, sehr schwierig. Also weil ich sehe das nicht.
Für mich, es war für mich auch. Ich hatte viele Fantasien, viele Bilder von Deutschland. Ich war damals 12 Jahre alt, als ich losgeflogen bin, am 6. Januar 1991. Und ich bin die Nacht von 9. auf 10. September 91 in Frankfurt angekommen, nachdem ich zuerst Singapur gesehen habe. Das, wir wissen, wie Singapur ist, wie sauber dieses Land ist, wie Geschäftsgebäuden und auch sehr bunt. Und dann war ich dann in Dubai, was auch sehr modern war. Und dann bin ich in Afrika gelandet, in Togo, über 6 Monate in Lomé und dann in Accra, in Ghana, dann in Benin, Nigeria. Und ich habe natürlich ein Bild gehabt von Deutschland, so Hochhäuser, schnelle Autos, alles ist sauber und nur noch weiße Menschen. Und dann habe ich auf dem Weg schon so viel was Buntes gesehen, dass dieses Bild, die Vorstellung, die ich hatte, so durchmischt war. Und dann komme ich an mit Ängsten, Angst davor, dass dieses Land mich gar nicht aufnimmt und für mich keinen Platz gibt. Und dann gleichzeitig diese Neugier, oh, das sind viele verschiedene Menschen, die sind nicht alle weiß und nicht alle Häuser sind groß. Also es gibt nicht nur Hochhäuser und nicht überall gibt es Schnee. Und das Bild war anders, als ich erwartet habe, aber es ist ein schönes Bild. Dieses Land hat mich neugierig gemacht. Ich war sehr neugierig in den ersten Monaten, Jahren. Ich wollte wissen, wo bin ich angekommen?
Hat dich in der Zeit auch was frustriert? Weil ich kann mir vorstellen, als 12-Jähriger oder beziehungsweise dann 13-Jähriger in Deutschland anzukommen, hat man natürlich wahrscheinlich auch viel Angst. Aber hat dich dann auch so nachdem du angekommen bist, auch irgendwas frustriert, weil es deine Erwartungen komplett enttäuscht hat?
Mich hat es frustriert, dass ich wollte sofort zur Schule gehen. Und es war damals 91 in Hamburg nicht möglich, sofort einen Schulplatz zu bekommen. Heute ist es anders, wenn wir ein Flüchtlingskind haben. können wir binnen 3-4 Wochen irgendwo in eine Schule in Hamburg eine Integrationsklasse. Ja, es gibt da fast jede Schule hat eine Integrationsklasse. Das gab es damals nicht. Es gab damals in ganz Hamburg nur 3 Schulen, die Flüchtlingskinder aufgenommen haben. Das hat mich frustriert, dass ich schon 2 Jahre gar nicht in der Schule war. Ich war ja 1 Jahr im Krieg nicht, 1 Jahr auf der Flucht. Und dann noch warten zu müssen, das hat mich frustriert. Mich hat auch frustriert, ja, enttäuscht, frustriert oder vielmehr eine Mischung auch Traurigkeit und Frustration, dass ich von der Behörde eine Botschaft empfunden habe, nicht willkommen zu sein. Das hatte angefangen mit Duldung, dass ich einmal pro Woche zur Ausländerbehörde musste. Und ich wollte einfach Ruhe haben. Ich hatte eine Hoffnung, ein Bild davon, in Deutschland anzukommen, Ruhe zu haben, dass ich dann als Kind endlich zur Schule gehen kann und meine Hausaufgaben machen kann und Abitur zu machen, Medizin zu studieren und dann jeden Montag dann früh zur Ausländerbehörde, und das war in Hamburg am Hauptbahnhof im Biberhaus. Zufällig ist mein Verlag jetzt dort, der Rowohlt Verlag, in demselben Haus, ja. Heute muss ich nicht warten, also da werde ich mit offenen Türen empfangen. Damals sind wir immer um 5 Uhr morgens hin mit meinem Onkel, damit wir frühzeitig zur Schule kommen, ja, dass man nicht so viele Unterrichtsstunden verpasst. Das hat mich frustriert und mich hat persönlich frustriert, dass ich sehr schwach war, was die sprachliche Entwicklung betrifft. Ich habe ganz lange gebraucht, um die deutsche Sprache sprechen zu können. Ich hatte das Bedürfnis, mit vielen Menschen sprechen zu wollen. Bedürfnis darüber, ja, zu erzählen, wer bin ich, warum bin ich hier angekommen, aber auch Fragen zu stellen. Ich war lange nicht in der Lage, die deutsche Sprache zu sprechen. Das hat nicht nur mit der Sprache Deutsch zu tun. Allgemein war ich sprachlich nicht so begabt. Ich war eher so naturwissenschaftlich orientiert und bin immer noch. Ja, die Sachen haben mich frustriert. Und es hat mich am Ende auch frustriert, dass ich nicht arbeiten durfte. Ich wollte unbedingt arbeiten. Ich war immer unabhängig. Ich war als Kind unabhängig. Ich musste nicht auf das Einkommen von meinem Vater. Ich stand am Straßenrand und habe viel mehr Geld verdient als mein Vater für die Familie mit 11 Jahren. Und dann war ich in Afrika und habe $100 von meiner Mutter mitbekommen für meine Flucht über 8 Monate und habe davon nur $20 ausgegeben. Das heißt, ich habe in der Zeit für andere Flüchtlinge gearbeitet. Ich war für die einkaufen. Dann haben sie mir eine Orange gegeben oder eine Banane geschenkt oder haben vielleicht einen Teil von dem Essen, was sie gekocht haben. Das heißt, ich war viel selbstständiger und ich komme in Deutschland an. Und was ist? Ich darf nicht arbeiten. Warum? Weil ich kein Arbeitserlaubnis bekommen habe. Das hat mich frustriert. Man hat in meine frühkindliche Entwicklung gebremst. Und wenn ein Mensch, der weiterkommen will, gebremst wird, dann staut sich so viel Kraft, so viel Kreativität, der eigentlich für den Betroffenen sehr belastend sein kann, weil er sich nicht entfalten kann.
Meinst du, das waren dann grundsätzlich einfach so diese gegebenen bürokratischen Hürden, oder war das auch ein bisschen so eine Kultur, ja gut, komm nach Deutschland, aber so wirklich glücklich sind wir nicht, dass du nach Deutschland kommst. Was glaubst du, woran denn der Grund lag, dass dir das Arbeiten so schwer gemacht wurde?
Die Behörde. Ich muss sagen, ich bin ja selbst Deutsch heute. Ja, ich möchte mich selbst nicht so bezeichnen, dass ich kulturell so bin. Natürlich habe ich eine gewisse Art von Gemischkultur, ein Teil dessen von meiner Mutter, was sie mir mitgegeben hat als kleiner Wurzelansatz. Aber die Masse meiner Wurzeln sind hier in Deutschland entstanden, sonst wäre ich gar nicht erwachsen. Und geprägt natürlich von den Lehrern und Eltern, meine Klassenkameraden, Nachbarn und Klassenkameraden, die waren sehr herzlich. Ich wurde in meine Schule sehr herzlich aufgenommen. Und es ist auch ein reflektives Verhalten dessen, was du bist. Wenn du freundlich bist und Dankbarkeit ausstrahlst und wenn du für Dinge bittest, die nicht immer selbstverständlich sein müssen, dann wirst du anders wahrgenommen. Es gelingt nicht immer. Du kannst unglaublich sympathisch, freundlich, intelligent sein und höflich und sozial. Trotzdem gibt's Hindernisse. Die hatte ich ja auch im Leben erlebt. Aber oft muss ich sagen, dass viele Menschen in meiner Umgebung sozial sind und waren. Und vielleicht anfangen nicht. Aber ich glaube, dass in jedem von uns, egal aus welche Schichten wir kommen, aus welche Gegend wir in Deutschland kommen, dass in uns was Soziales steckt und dass man das gezielt fördern kann. Und ich glaube, vielleicht habe ich in gewisser Art diese Eigenschaft auch von meiner Mutter geerbt, das Soziale in Menschen in meiner Umgebung zu fördern. Und so bin ich gut vorwärts gekommen. Und ich fand viel mehr von Behörden, von Gesetzgebung ein Hindernis. Die Menschen haben mir geholfen.
Das heißt, Rassismus war so in der Anfangszeit, wo du angekommen bist, gar nicht so ein Thema, was dich stark tangiert hat?
Nein, das war schon immer ein Thema. Das war ein Thema, das hat mich ja schon, Rassismus ist ein Thema, die gab es ja schon auf Sri Lanka. Ich habe ja schon Begegnungen. Natürlich war es Anfang bei der Arbeitssuche sehr prägend von den Antworten von Arbeitsgeber oder teilweise auch Behördenmitarbeiter, wie sie einen wahrgenommen und welche Sprüche sie losgelassen haben oder in der Küche, während ich Teller gewaschen habe, was der Koch für Negerwitze gemacht hat und auch aus der Tätigkeit heraus, was ich alles erledigen musste, fand ich im Nachhinein, muss ich sagen, auch mit emotionalen Distanz, objektiv betrachtet, sehr, sehr erniedrigend und auch teilweise sehr rassistisch. Aber das Aber kommt deshalb, ich vergleiche immer die positiven Erfahrungen auch. Eine Gesellschaft kann nicht da den Titel des Rassismus oder Rassisten bekommen, wenn ein oder andere davon existieren wird. Auf der anderen Seite die Masse, und das war bei mir der Fall und das ist heute noch der Fall, die die Türen öffnen, die nie kein Rassisten sind, dann möchte ich diese unserer Gesellschaft so nicht bezeichnen. Und ich es fällt schwierig und es kostet auch Kraft, das so zu differenzieren, so objektiv das wiederzugeben. Besonders dann, wenn man, ich mag dieses Wort nicht nennen, Opferrolle, weil ich nie ein Opfer sein möchte und werde, aber teilweise doch in vielen Augen der andere doch ein Opfer war, Opfer der Rassismus. Aber ich kann kein Opfer sein, ein promovierter Herzog in Deutschland, der 4 Bücher veröffentlicht hat, davon 2 Bestseller. Ich bin kein Opfer. Kann ich nicht sein. Aber ich glaube, man kann's, wenn man nicht die Kraft dazu hat, über die Dinge zu stehen. Ich möchte nicht anhand eines Spruches eines Rassisten mich von diesem Land und Gesellschaft distanzieren.
Aber du hast ja auch gesagt, dass die rassistischen Vorteile, das hast du zumindest auch in deinem Buch geschrieben, dass die rassistischen Vorteile das eine sind, aber eine andere Seite eines, ja, auch ein anderes Problem ist teilweise auch die mangelnde Integrationsbereitschaft von Migranten, von Geflüchteten, die hier ankommen. Also zwei Probleme, die so ein bisschen miteinander und eine Gesellschaft erschweren.
Die spalten unsere Gesellschaft. Das will ich nicht. Rassismus spaltet unsere Gesellschaft, genauso die Bereitschaft, nicht ankommen zu wollen, spaltet unsere Gesellschaft. Verbote spalten unsere Gesellschaft. Und ich möchte ein Plädoyer aussprechen, ein Spiegelbild dessen zurückgeben, von denen, die im Alltag auch rassistisch verhalten, denen es gar nicht manchmal bewusst ist, was sie damit verursachen. Auf der anderen Seite möchte ich die Menschen, die zu uns kommen, die teilweise 20, 30 Jahre in diesem Land leben und unser Land immer noch als was Fremdes wahrnehmen, auf der anderen Seite sich selbst auch als fremd sehen. Die tun es mir wirklich leid, aber die möchte ich auch einen Impuls geben. Aber vielmehr möchte ich die jungen Menschen, die zu uns kommen, ermutigen, so ähnlichen Weg zu gehen wie meine. Nicht jeder muss am Ende des Tages Herzog werden, aber Integration bedeutet ja ankommen, sich selbst mit der Gesellschaft zu identifizieren, sich selbst auch als ein Teil wiederzuerkennen. Da haben viele Leute Schwierigkeiten auch begründet. Manche sagen, ich möchte gar nicht hier sein, wo ich nicht willkommen bin. Aber du musst nun mal hier. Ja, man muss mit der Gesellschaft auseinandersetzen. Manche sind dann ganz schnell eingeschnappt. Für einen ist es eine rassistische Äußerung an der Tür beim Disco-Besuch, wo früher, ich meine, wie oft habe ich gehört, heute kommen Ausländer nicht rein. Ja, gut. Aber ich bin trotzdem in Deutschland, ja. Und natürlich möchte ich nicht meine Erfahrung auf diese negative Begegnungen reduzieren. Aber der Mensch, und damit meine ich nicht nur die Zugewanderten allgemein, auch die Bio-Deutschen, neigen, diese negative Einzelerfahrungen hervorzurufen und die Gesellschaft damit zu identifizieren. Und das ist falsch. Der Ansatz ist falsch. Also was ich ermutigen will mit meiner Erfahrung und Geschichte ist, natürlich stolpern wir. Jeder Stolperstein ist eine rassistische Begegnung in der Gesellschaft. Aber es lohnt sich, immer wieder aufzustehen und vorwärts zu laufen, weil du irgendwann mal bei diesem Stein nicht mehr stolpern kannst, weil du schon diese Steine längst begegnet bist und du gestolpert bist und du erkennst das. Und du überspringst diesen verdammten Stein, also kannst du nicht stolpern. So will ich das Bild dir darstellen.
Aber was könnte man jetzt zum Beispiel auch als Gesellschaft machen, um Leute, wie du jetzt sagst, die Probleme bei der Integration haben, weil sie zum Beispiel sich so abkapseln und nach wie vor ihre Sprache sprechen, also Probleme haben, sich so wirklich in die in die deutsche Gesellschaft zu integrieren, weil ich muss sagen, in gewisser Weise ist es ja auch bis zu einem gewissen Punkt verständlich. Ich meine, seine Heimat aufzugeben, total, beziehungsweise da, wo man herkommt, man ist einfach verängstigt, man weiß nicht, was auf einen zukommt und man klammert sich einfach an das Gewohnte.
Das ist völlig menschlich und natürliches. Ich habe doch selbst gemerkt, ich war nach langen Jahren wieder auf Sri Lanka, ich hörte von Weitem die deutsche Sprache, ich fühlte mich wie zu Hause. Ich bin hingerannt, habe die Leute angesprochen, ey, wo kommt ihr her? Ja, aus Göttingen, ich bin aus Hamburg. Es ist, und wenn du jetzt mitten in Afrika bist und da hast du 100 Menschen, die sind alle schwarz, du kennst keine von denen, du hast keine von denen nie begegnet, aber der eine spricht die deutsche Sprache, der ist dir vertraut. Ja, so ähnlich, diese Bewegung ist ein natürlicher Vorgang und das ist auch das, was zum Beispiel Stadtteile wie Kreuzberg, Stadtteile wie Mühlmannsberg in Hamburg zum Entwickeln kommt, weil es eine natürliche Bewegung ist, ja. In dem Haus, der Nachbar ist ausgezogen, ich rufe meinen Cousin an und sage, hey, hier wird deine Wohnung frei, ja. Dann sind schon mal 10 Wohnungen aus Tamilen, aus Sri Lanka. Und dann sagt dein Geschäftsmann, ey, ich würde gerne mal einen indischen Laden aufmachen, es lohnt sich in diesem Stadtteil, weil da nämlich schon 10 Familien sind. Und dann kommt noch eine Familie, guck mal, da kann ich einkaufen, also ziehe ich dahin. Das ist ein völlig menschlich natürlicher Vorgang. Und das ist auch in Ordnung. Man darf und kann und soll auch seine eigene Kultur bewahren. Ich spreche meine Muttersprache genauso gut wie früher. Und ich bin immer noch ein Hindu von Religion. Und ich liebe meine Eltern. Ich komme meiner Pflicht in der Kultur des Tamilen als ältester Sohn heute noch nach. Der Vater zu sein, wenn der Vater nicht mehr da ist, gegenüber meinen Geschwistern und um meine Mutter zu kümmern. Das tue ich. Aber wenn man die Frage stellt, wie können wir diese Menschen, die zu uns kommen, die unsere Gesellschaft uns fremd wahrnehmen, aber sich selbst auch fremd einsehen, wie können wir diese Menschen fördern, Impulse geben, dass sie sich integrieren? Und dann auf der anderen Seite muss man sagen, wir haben am Anfang gesprochen, wenn dieses selbe Buch mit selben Titel von einem blonden, blauäugigen Coverbild, dann werde dieses Buch anders wahrgenommen. Aber mit meinem Gesicht, mit meiner Geschichte, wird dieses Buch ganz anders und breit zur Kenntnis genommen. Und genau so muss man an die Sache ran. Deshalb finde ich ganz wichtig, dass Menschen, die früher als Fremde zu uns gekommen sind, und ich gehöre dazu, und ich bin nicht der Einzige zum Glück, dass sie ihre Geschichte erzählen, dass sie unter den Bevölkerung einmischen. Beispiel, ein türkisch abstammender Junge, der jetzt erfolgreich ist, dass er in seine Gemeinde hingeht und die Geschichte erzählt, dass sie jungen Menschen ermutigt, Leute, wir brauchen eine Grundfarbe. Die Deutsch ist unsere Gesellschaftssprache. Türkisch ist die Sprache meines Mutters zu Hause, so wie für mich Tamil. Ich spreche ja nicht weniger Tamil, nur weil ich Deutsch sprechen kann. Ja. Aber wenn diese Menschen sich hinstellen und sagen, ich bin Deutsche, meine Mutter ist türkisch, meine Muttersprache ist türkisch, aber ich beherrsche die deutsche Sprache und ich bin weitergekommen, weil ich das und dies gemacht habe. Das heißt, die geben ein, ja, ein Vorbild, eine inspirierende Vorbildgeschichte, Funktion. Wenn aber ein, und das ist das Traurige, wenn dasselbe Inhalt von einem Bio-Deutschen erzählt wird, das wird weniger zugehört. Das ist mir oft aufgefallen, wenn ich mit Flüchtlingsjugendlichen unterhalten habe. Es gibt ja Vorträge, die ich mache für Integrationsklassen. Und da habe ich oft festgestellt, dass diese Kinder, wenn sie mich sehen und meine Geschichte hören, dass sie sich auch plötzlich öffnen, ihre eigene Geschichte erzählen. Da entsteht plötzlich ein gewisses Maß an Vertrauen, der gar nicht vorher existierte. Warum? Weil dieser Menschen, den, ja, fällt einfacher, mit mir zu identifizieren, bedingt vielleicht meine Geschichte, bedingt vielleicht meine äußere Erscheinungen oder teilweise Religion, Herkunft, als mit jemand, der weiß und blauäugig ist, weil der ist ihnen doch sehr weit fremd. Ja, man könnte Brückenbildner finden, Leute, die eine Funktion, eine Brücke spielen. Ich bin auch eine Brücke. Ich bin gerne eine Brücke. Ich trage gerne die Verantwortung als Brücke für die Integration von fremden Menschen in unserer Kultur. Und es fällt mir ja viel einfacher, dies zu tun, mit Vorträgen, mit Lesungen, mit Büchern, als jemand wie vielleicht mein Patenkind, dessen Eltern oder meine Freunde, die Bio-Deutsche sind.
Aber diese Brückenfunktion, die du gerade ansprichst, finde ich, kommt auch ziemlich in dein Buch rüber, weil das ist ja aus meiner Sicht so, ja, gewisserweise so ein Plädoyer für Toleranz. Was würdest du jetzt sagen, was sagt das über unsere Gesellschaft aus, dass dein Buch, ich habe jetzt nicht die genaue Platzierung im Kopf, aber ich weiß noch, dass sie in den Spiegel-Bestsellerlisten dieses, dein Buch Grundfarbe Deutsch, sehr, sehr weit oben war. Das heißt, das Interesse an diesem Buch, die Verkaufszahlen waren wirklich super. Was meinst du, was sagt das über unsere Gesellschaft aus, dass so viele Leute dieses Thema aus deiner Sicht, also aus jemandem, der seine Wurzeln in einem anderen Land hat, hören möchten?
Ja, wir, unsere Gesellschaft ist eine offene Gesellschaft, so nehme ich unsere Gesellschaft wahr. Und unsere Gesellschaft ist bereit zu lernen. Unsere Gesellschaft möchte auch gerne zuhören, was andere Menschen über uns denken und sagen. Besonders die neue Generation. Und ich sehe ein gewisses Maß an Entwicklung. Der ist von mir subjektiv wahrgenommen. Denn seit 30 Jahren, über 30 Jahren in diesem Land, wenn ich die Entwicklung sehe, wie es vor 30, 25, 20 Jahren in Deutschland war, wenn es auf der Suche nach Wohnung ist, Job, ist es doch heute eine ganz andere Entwicklung. Du hast teilweise einen Job, weil du schwarz bist. Du bekommst sie, weil du schwarz bist. Weil die wollen dieses Bild haben. Was dessen Intention ist, das ist Raum freigestellt. Aber Fakt ist doch die Tatsache, dass plötzlich die Arbeitgeber sich freuen, auf der Bühne zu stellen und sagen zu können, ich habe 60 verschiedene Nationalitäten in meiner Firma. Das hat man früher gar nicht so genannt. Man ist sogar teilweise, ich weiß nicht, ob man das Wort benennen darf, stolz drauf, das sagen zu können, als Arbeitgeber, als Firma, als Unternehmen. Es ist eine positive Entwicklung, den ich beobachte. Natürlich haben wir Lücken. Natürlich haben wir noch Bedarf an Aufklärung an unserer Gesellschaft, an unserem Nachkommen, den ich in meinem Form, wie ich möglich bin, ich habe einen Vollzeitjob mit 60 bis 70 Arbeitsstunden in der Woche, aber mit Büchern schaffe ich das. Ich schaffe mit meinen Büchern einen Impuls zu geben aus meiner persönlichen Erfahrung, weil ich möchte, dass unsere Gesellschaft noch besser wird, weil ich möchte, dass unsere Gesellschaft noch kritischer ist, noch die Bereitschaft hat. Und ich möchte nicht nur, dass unser Gesellschaft ist, sondern auch die Gesellschaft, die zu uns kommt, die eines Tages hoffentlich zu einem Gesellschaft werden, zu unserer Gesellschaft. Aber wir haben teilweise Parallelgesellschaften aus besagten Gründen, weil sie oft rassistische Erfahrungen gemacht haben, die eingeschüchtert werden, sich isolieren, weil sie dann im Tempel vielleicht ihre Freunde finden, weil sie ihre Muttersprache sprechen können. Und da fühlen sie sich in ihrem Stadtteil, in ihrem Häuslichkeit gar nicht fremd. Und sobald sie dann rauskommen in die Arbeitswelt, dann haben die ja selber verurteilt gegenüber einem weißen, blauäugigen Deutschen, der überhaupt kein Rassist ist. Aber die gehen von Anfang an daran, oh, der mag mich eigentlich nicht. Der kann ja nur ein Rassist sein. Warum? Weil er schon 10, 11, 12, 13, 14 schlechte Erfahrungen hinter mir hat. Und das ist fatal. Es ist fatal, dass ich die Erfahrung und das ist das, was ich, finde ich, gar nicht so schlecht mache. Ich möchte meine schlechte Erfahrung von einem Menschen nicht auf die Gesellschaft überschreiben. Das ist unverantwortlich und das ist nicht fair. Das ist auch nicht fair gegenüber einem Flüchtling, den zu sagen, das ist ein Krimineller, das ist ein Messerstecher ist. Ja, tun ja einige. Ist es ja nicht. Ja. Und wie gesagt, Rassismus hat für mich in meinen Augen kein klares Gesicht. Das hat keine Farbe. Das ist so farblos. Rassismus ist nicht weiß, es ist nicht schwarz. Es steckt überall drin anscheinend, genauso wie die Vorurteile auch. Deshalb ist dieses Buch ja nicht nur gerichtet an Bio-Deutschen, sondern an alle Menschen, die in unserer Gesellschaft teilhaben wollen.
Aber was schmerzt dich dann mehr? Also so die direkte Rassismus, einfach ja platte, banale Beleidigungen oder generell so gewisse Ressentiments, wie zum Beispiel, dass du nicht zu einer Wohnungsbesichtigung eingeladen bist oder nicht zum Vorstellungsgespräch oder du hast es vorhin angesprochen, dass einfach der Türsteher sagt, heute keine Ausländer. Was sagst du, schmerzt dich persönlich mehr?
Mich persönlich schmerzt, wenn jetzt mal ein Spruch mal hört, das schmerzt mich nicht, weil das verschwindet. All diese Erfahrungen, wenn ich jeden Morgen aus dem Haustür rausgehe, habe ich ja hunderte von Begegnungen. Wenn einmal eine Begegnung ist, der für mich eindeutig rassistisch ist, das schmerzt mich nicht. Mich schmerzt eher oder würde eher schmerzen, wenn auf der Karriereleiter, im Sinne von, dass man Oberarzt werden möchte, dass man auch Führungsposten annehmen möchte, dass man auch Verantwortung nehmen will. Dass wenn dort klare Entscheidungen getroffen werden, weil du so aussiehst, wie du aussiehst. Das würde mich mehr schmerzen. Das berichten auch viele Kollegen. Wir sehen ja anhand der Beispiel Frauen in der Führung, Männer in der Führung. Genauso können wir die Frage stellen, in Führungsposten, sind das die großen weißen Männer oder haben wir auch mal einen kleinen Inder wie in den USA, ja? Der Google oder was auch immer Microsoft führt. Ich glaube, das sind ganz wesentlich wichtige Punkte für mich persönlich. Warum? Weil der Gesellschaftsbild ändert ja mit der Veränderung der Führungsposten. Wenn ich einen Bürgermeister habe in London, der nicht weiß ist, der vielleicht sogar nicht gebürtig Engländer ist, der gibt ja ein Bild von der Gesellschaft ab. Genauso wie, wenn ich die Entwicklung sehe, dass wir in Beamtenposten auch Menschen haben, dessen Bild anders ist wie vor 30 Jahren. Ja. Und die Entwicklung ist schon nicht schlecht. Aber wir können dies noch gezielt fördern. Und wenn man schon in einem Land kommt, wenn man schon in einer Stadt kommt und man weiß, ach, guck mal, der Bürgermeister, dessen Muttersprache ist Türkisch, dann können viele Menschen, sind auch bereit, guck mal, dieser komische Rassist, den lasse ich doch links liegen. Ich gehe vorwärts, weil ich habe andere Ziele. Weil Menschen haben es bewiesen, die sind da, die sind angekommen. Die nehmen Verantwortung, die prägen unser Stadtbild. Und deshalb finde ich ganz wichtig, dass wir viel mehr Politiker haben, dieses Land oder viel mehr Menschen Verantwortung nehmen sollen, die als Flüchtlinge gekommen sind, die unsere Gesellschaft mitgestalten. Können sie ja unterschiedliche Formen sein, weil das wiederum öffnet für viele neue, fremde Menschen neue Türen. Und deshalb finde ich das für mich deshalb schmerzhaft, weil es so bedeutend ist, dass man Führungsposten annimmt. Ich strebe jetzt ja auch in meiner Klinik, ich habe das ganz klar kommuniziert, Ich werde nicht als Facharzt der Herzchirurgie sterben. Ich möchte Oberarzt werden. Das ist mein persönliches Ziel.
Was mittlerweile aber auch ein bisschen mehr aus den Medien immer weiter verschwunden ist, aber auch in dieser Debatte häufig, ja, oder vor ein paar Jahren noch deutlich aktueller war, waren Abschiebungen. Also mittlerweile ist das ja in den Medien jetzt kaum mehr präsent. Vor einigen Jahren war es deutlich mehr. Und du hast ja da auch sehr, sehr, so wie du es in deinem Buch schreibst, sehr, sehr schmerzhafte Erfahrungen gemacht. Wie fühlt man sich da, wenn man so kurz vor einer Abschiebung steht? Weil du warst ja quasi mit einem Bein, warst du ja schon im Flieger.
Das ist,
fühlt man sich da noch als Mensch oder ohnmächtig als Objekt?
Man ist kein Mensch mehr. Man hat keine Kraft. Das ist das Baum, der neue Blätter bekommen hat, die noch frisch grün sind, lächelnd. Der Wurzelansatz, der neu entstanden ist, der ist gar nicht so kräftig. Der wird einfach zerrissen. Der Stamm wird einfach aus dem Boden zerrissen. Die Wurzeln hängen noch und es blutet. Es blutet und es blutet. Man ist traurig, man ist verzweifelt. Man hat plötzlich keine Kraft, weil die Kraft für dieses Baum, der kann nur über Wurzeln übertragen werden. Das wird einfach weggenommen. Und man fühlt sich nicht vollkommen. Wir haben heute noch Abschiebungen. Und Fakt ist, und das ist richtig, dass man weniger davon berichtet. Warum? Weil die Medienlandschaft hat natürlich andere Schwerpunkte. Wir hatten ein Schwerpunktthema Corona-Krise. Wir haben aktuell einen Schwerpunkt, der ist dann irgendwie Ukraine-Krieg. Aber das kann sich auch ändern. Das ändert sich ja ständig. Und kann Corona wieder ein Thema sein. Und jetzt ist Umwelt ein Thema, die Versorgung unserer Gesellschaft ist ein Thema. Dann gehen diese Themen wie Abschiebung natürlich. Und ich weiß tatsächlich, und ich bekomme die Information mit, allein nach Sri Lanka sind ganz viele Menschen, ja, in der Nacht abgeholt und abtransportiert. Und teilweise auch Leute, die irgendwie Selbstmord gemacht haben, die versucht haben, sich umzubringen, weil gesagt haben, wenn ich auf Sri Lanka ankomme, dann ist der Tod sicher. Ja. Ich verdränge manchmal die Nachrichten. Ich möchte sie nicht hören. Weil wenn ich sie sehe und höre, wie heute auch, wenn ich vom ukrainischen Krieg und die Bilder sehe, ich fühle mich wie ein Kind, der verzweifelt ist, Sehnsucht nach Frieden und einfach traurig ist. Und deshalb sage ich ganz offen und ehrlich, ich schaue mir seit Wochen keine Nachrichten mehr an, weil es mich dahin bringt, wo ich nicht sein wollte, in dem Bürgerkrieg auf Sri Lanka.
Aber du hattest ja, weil du es jetzt auch gerade ansprichst, du hattest ja auch damals überlegt, bevor du abgeschoben bist, und es sah ja wirklich endgültig aus, also selbst oberste Gericht hat entschieden, dass dein Bleibegesuch abgelehnt wird. Du hattest ja damals auch damit gespielt, dir das Leben zu nehmen. Was hat dich letztlich davon abgehalten?
Ich habe zweimal in meinem Leben hatte ich so eine Sitzung, wo die Sicherung überhaupt nicht funktioniert hat, wo ich überfordert war, wo ich machtlos war. Und das einmal war tatsächlich mit dieser Abschiebebescheid, dass ich binnen 3 Wochen das Land verlassen muss und ich nicht wusste, was ich machen kann, was ich machen soll. Ich hatte in diesem Moment so viele Bilder aus dem Krieg, aber auch die Erwartung, die Träume meiner Mutter, meiner Eltern, meiner Geschwistern, und ich war deren Hoffnung für die Zukunft. Und dieser Bescheid zerstörte meinen Traum, die Hoffnung, nicht nur von mir, von der ganzen Familie. Das konnte ich nicht verkraften. Und ich bin die Treppe hoch. Das ist der Treppenhaus, wo ich immer trainiert habe. Vom 3. Stock auf den 11. Und ich stand da oben und habe unten Mütter auf dem Spielplatz beobachtet, wie sie mit den Kindern umgegangen sind. Und ich habe von oben runtergespuckt und gezählt, wie lange es dauern würde, bis es unten ankommt. Und dann gleichzeitig der Gedanke, wie schnell es ginge, wenn ich selbst runterspringe. Aber dieses Bild mit den Kindern, mit den Müttern, hat mich an meine Mutter erinnert. was für eine starke Persönlichkeit, was für eine starke Frau, die in dem Krieg all die Jahre mit meiner schwerkranken Schwester von einem Krankenhaus auf die nächste und all das Besitz, all die Besitze, die sie hatte, verkauft hat, um überhaupt einen Arztbesuch zu machen. Und das Flüstern in meinen Ohren, wie schön das wäre, wenn einen Arzt in der Familie hätten. Diese Mutter, die mit so viel Liebe, so viel Zweifel ihr eigenes Kind in die Reise geschickt hat, das muss doch eine starke Person sein. Ich könnte meine beiden Patenkinder niemals mit 12 Jahren irgendwo hinschicken. Das könnte ich gar nicht verkraften. Ich bin gar nicht so stark. Und ich habe an meine starke Mutter gedacht. Und ich habe in dem Moment auch Verantwortung empfunden. Die Verantwortung für meine Familie, für meine Mutter. Und das hat dazu gebracht, dass ich dann gesagt habe, ich gehe runter. Ich habe tatsächlich am nächsten Tag in der Schule zum ersten Mal die Geschichte erzählt von meiner Flucht.
Was ich mir da an der Stelle frage, und ich habe ja deine Vita im Vorfeld schon recherchiert, ich habe das Buch gelesen, habe verschiedene Interviews von dir angeschaut, und als Kind aus dem Bürgerkrieg, dann über verschiedene Länder nach Deutschland zu kommen, es war nicht sicher, ob du hier ankommst. Sicher war eher, wenn du zurückkommst, dass wahrscheinlich drakonische Strafen warten, und du kommst hier als 12-, 13-Jähriger, ohne die Sprache zu können, und dann Abschiebung, und du stehst vorm Suizid. Und wenn wir jetzt vorspulen, Ende der Geschichte, du bist in Deutschland, bist Herzchirurg, hast mehrere Bestseller-Romane geschrieben. Als ich diese ganze Vita durchgelesen habe, habe ich mir ständig eine Frage gestellt: Woher nimmst du dein Selbstbewusstsein oder woher nimmst du diese Kraft?
Selbstbewusstsein ist etwas, was sich gesammelt hat aus der Erfahrung. Ich stand sehr oft vor Niederlagen, angefangen mit dem Bürgerkrieg. Ich konnte nicht zur Schule gehen. Die Reise hat nicht eine Woche gedauert, das hat über 8 Monate gedauert. Zur Verzweiflung, Hoffnung, Beten und dann in Deutschland angekommen. Die Sprache, das war so schwierig. Ich wusste nicht, ob ich eines Tages Deutsch sprechen kann. Gewiss, das Abitur zu machen, Medizin zu studieren und dann promovieren. Und jedes Mal, auch wenn es so schwer gewesen mag, all das, was ich genannt habe, ich habe sie geschafft. Und jedes Mal gibt es ein Gefühl von Sicherheit und Stabilität, eine Verstärkung meines Selbstbewusstseins, aber auch zugleich die Kraft, allein die Gedanken daran. Guck mal, was du alles hinter dir hast. Der Weg vor dir ist gar nicht so weit. Das heißt, die Vergangenheit, das Erlebnis ist der treibende Kraft für die Zukunft. Selbst die Niederlage ist in meinen Augen der treibende Kraft für die Zukunft. Wenn ich heute etwas nicht schaffe, es gibt es Dinge, die ich nicht schaffe, dann bin ich traurig. Ja, ich bin traurig, aber ich bin nicht lange traurig. Ich kann nicht länger traurig sein, weil ich immer kreativ werde. Kraft hat viel mit Emotionen zu tun. Traurig sein, man kann dabei Kraft verlieren. Aber wenn man diese Emotion der Traurigkeit als treibende Kraft für deine persönlichen Ziele nutzt, und das würde ich sagen, das ist eine gewisse Eigenschaft, die man erlernen kann. Vielleicht habe ich das ein bisschen von meiner Mutter. Meine Mutter ist so. Ich bin sehr nach meiner Mama. Ich kann dir sagen, das mit der Facharztausbildung, es hat 7,5 Jahre im UKE in Hamburg. Ja, es hat nicht funktioniert. Der Vorgesetzte sagt, für sie ist es schon ausreichend. Ich hätte sagen können, gut, ich liebe Hamburg, dann muss ich akzeptieren. Nein, ich akzeptiere nicht. Ich gehe irgendwo hin. Ich bin auf dem Weg nach Bad Neustadt. Meine Tränen laufen. Ich vermisse meine Heimat. Ich verlasse zum zweiten Mal eine Heimat. Es war sehr schmerzhaft. Aber ich habe das geschafft, was ich mir vorgenommen habe. Und das Studium, erstes Staatsexamen, das erste Mal nicht geschafft, das zweite Mal nicht geschafft, das dritte Mal hätte auch anders laufen können. Und all diese Erfahrungen, all diese Ereignisse bestätigen und sagen, Omis, Du hast den Bürgerkrieg überlebt. Du bist in Deutschland angekommen. Du hast den Traumberuf, den du als Kind geprägt von deiner Mutter, von dem Tod deiner Schwester, hier in diesem Land erreichen können. Was kann noch aus mir passieren?
Hattest du einen Mentor, also jemanden, den du als Vorbild hattest?
Vorbild. Ich habe viele Menschen, die mich inspirieren, die mich berühren mit ihren Geschichten. Mahatma Gandhi war eine Person, von der ich sehr beeindruckt bin, von seinem Kampfgeist. Mich hat zum Beispiel Barack Obama auch inspiriert mit seiner Persönlichkeit und Autobiografie. Eine Deutschlehrerin, Frau Ninnemann hieß sie, Chitra Ninnemann, die ist leider verstorben. Eine starke Persönlichkeit, die hat mich sehr geprägt, was meine Ausdrucksweise betrifft. Und auch Frau Licht, von der habe ich auch Deutsch gelernt. Ganz starke Persönlichkeit, hat viel Theater gemacht. Frau Ninnemann hat mich dazu gebracht, dass ich Spiegel lese. Und es gibt immer wieder Menschen, die ich klasse finde, die mich inspirieren, von denen ich geprägt bin. Ich lasse mich von denen beeinflussen. Auch Menschen, die mich verletzt haben, sind teilweise für mich Vorbilder. Das ist verrückt, aber deswegen sage ich, in jedem Menschen gibt es auch Positive, nicht nur das Negative. Und ich mag zum Beispiel, also politisch überhaupt nicht die Linie, Gottes Willen, und möchte man nicht falsch nehmen, Gregor Gysi zum Beispiel, ich höre mir seine Reden an. Ich bin wenn ich einen Politiker begegnen möchte, nee, nicht Politiker, als Mensch, dann würde ich ihn begegnen. Ich würde nicht eine Stimme für die linke Partei, glaube ich, habe ich noch nie gegeben. Aber wenn dieser Mensch eine Rede hält, ist es für mich eine pure Inspiration. Solche Menschen gibt es so. Und Frau Merkel ist für mich eine Inspiration. Ich bin ein großer Fan von Frau Merkel. Ich habe sie nie gewählt, aber ich mag sie. Diese Frau hat mich immer inspiriert. Ich habe immer einen Spruch drauf, wenn viel los ist in der Klinik, dann sage ich, ja, Frau Merkel hat auch nur 24 Stunden am Tag und sie hat geschafft. Das ist so für mich auch so Persönlichkeiten, die habe ich auch persönlich kennengelernt und eine persönliche Inspiration. Ja.
Was du vorhin auch erwähnt hast, du musstest zum zweiten Mal deine Heimat verlassen, also von Hamburg weg. Das Thema Heimat scheint mir bei dir einen relativ hohen Stellenwert zu haben, weil du erwähnst es auch häufig in deinem Buch. Warum ist Heimat oder das Thema Heimat für dich so ein wichtiges Thema?
Heimat kann man das nicht beschreiben. Heimat ist etwas, was man empfindet. Und was ich empfinde, ist sehr emotional und sehr persönlich. Heimat ist etwas, was man nicht erfassen kann, was man spürt. Es gibt dir ein Gefühl von Sicherheit, Geborgenheit. Du erkennst dich in deiner Heimat wieder.
Ist Heimat zwangsläufig für dich gekoppelt an Sprache?
Nee, eigentlich nicht. Ich liebe die deutsche Sprache. Das ist die Sprache, die ich am besten beherrsche. Die Sprache, die mich träume. Nein, ich glaube nicht, dass es an Sprache gekoppelt sein muss. Ich weiß nicht, ob ich in der Schweiz heimatlich wohlfühlen würde. Ich bin halt eher deutsch. Ich bin Deutscher. Ich liebe dieses Land. Ich muss echt sagen, ich bin natürlich Hamburg noch sehr stark gebunden. Wenn man sagen würde, würdest du dich als Deutscher oder als Hamburger nennen, würde ich, glaube ich, eher Hamburger nennen. Aber das ist geprägt von den ganzen Erlebnissen, die ich hatte, weil Hamburg für mich so viel getan hat als Stadt. Die Menschen dort haben so viel getan. Aber das Land hat mich auch getragen, aufgenommen, mich gefüttert, mein Studium finanziert. Und ich bin dankbar dafür. Und heute bin ich ein Teil dessen.
Zum Schluss würde ich dir gerne noch eine Frage stellen. Und zwar, wenn du die Chance hättest, am Brandenburger Tor zum Beispiel. Oder sag mal, bleib an Hamburg, sag mal, ja, an die Elbphilharmonie. Ganz große Tafel zu hängen und darauf eine Botschaft auszusenden. Was würde auf dieser Werbetafel, auf dieser Botschaft stehen?
Meine Grundfarbe ist Deutsch.
Das ist eine sehr, sehr sehr, sehr schöner Satz und sehr, sehr schöner Satz, um dieses sehr, sehr spannende und interessante Interview abzuschließen. Umes, ich danke dir vielmals für deine Zeit und die interessanten und tollen Einblicke.
Vielen Dank und bleib gesund.